Hey you, and welcome back to Wild Possibilities. My name is Karina Jung, and I'm your host of Wild Possibilities. This episode is a special episode. It's an interview with Merle Seemann, and because she is German, I switched to German for this interview. So for all the German listeners, this is your time, this is your turn. I'm gonna switch to German now, so I can introduce you to Merle. So, also, ich freue mich riesig, euch heute Merle vorstellen zu können. Merle Seemann ist einfach eine wundervolle Frau. Ich war schon öfters bei ihr in Behandlung und genau, also erstmal um Merle vorzustellen, sie ist für mich der Inbegriff der modernen Spiritualität. Sie schaut mit einem auch auf die Schattenseiten und selbst ist sie einfach so ein wunderbarer, magischer Mensch mit so einer tollen Ausstrahlung. Sie ist gelernt in Reiki, in Theta Healing, in Bodywork, in systematischer Familienaufstellung und macht auch Trauma-Coaching. Sie verpackt diese ganzen Werkzeuge quasi in so eine wunderbare Session, dass man wirklich mit so einem Erfolg aus ihren Stunden rauskommt. Und das ist einfach, also für mich wurde dadurch so viel verändert und ich bin deswegen so dankbar, dass sie mit so einer Fürsorge und auch eben Liebe zu diesen einzelnen Heilungsmethoden eben mit einem arbeitet. Und zudem ist der kleine Raum, in dem sie ihre Sessions hält, der ist auch so ein wunderschöner Raum, da fühlt man sich direkt aufgehoben. Generell fühlt man sich bei ihr sofort aufgehoben, so wohl und man wird so herzlich willkommen geheißen. Also ich kann sie euch wirklich nur ans Herz legen. Und ja, wir haben ein wunderschönes Interview geführt, in dem wir auf Reiki eingegangen sind und auf Theta Healing und Bodywork. Und sie hat halt wirklich im Detail erklärt, was Reiki ist, wie das funktioniert, was Theta Healing ist und wie das eben funktioniert. Und dann sind wir noch weiter auf spezifische Themen eingegangen, die dabei eben aufgekommen sind, die uns zu unserer Heilung, die in unserer Heilung helfen und Teil davon sind. Ja, ich finde es einfach so toll. Das Wichtigste ist wirklich eben, und das merkt man auch so bei Merle, wie wichtig dieses Miteinander ist, das Verbundensein und dass man sich eben verstanden fühlt und da ist Merle wirklich der richtige Ansprechpartner auch für. Und ja, deswegen, ich will euch das gar nicht weiter vorenthalten. Also steigen wir direkt ins Interview ein. Ich freue mich total, heute Merle bei mir im Podcast, also bei uns hier bei Wild Possibilities, grüßen zu dürfen. Und ja, ich freue mich so besonders, weil ich war schon mehrmals bei Merle zur Behandlung. Ihr erfahrt auch gleich, worum es hier geht. Und ich habe das ja auch eben schon im Intro vorgestellt. Aber genau, ich wollte eigentlich damit starten, dass ich mir von einem anderen Podcast angehört habe, von Laura von You Moon. Und da habe ich dann direkt mal den Anfang so cool gefunden, weil sie direkt von Merle erfahren hatte oder vorher nachgeschaut hatte, was Merle für Sternzeichen hat. Und zwar war das einmal deine Sonne im Fisch und auch dein Mondzeichen im Skorpion, was ich ganz cool fand, weil das eben auch so aufweist, dass deine spirituelle Seite so ausgeprägt ist oder ja, ausgeprägt sein könnte und ja. Das bestätigt sich ja auch. Dann, was ich auch total cool gefunden habe, war eben, dass sie auch dann direkt noch gemeint hat, ja, und sie ist manifestierender Generator, dann war ich auch so, cool, ich auch. Ja, und das steht eben auch so für endlose Energie für unzählige Projekte, genau. Und das habe ich mir direkt aus dem Interview entnommen, was ich einfach total spannend fand auch. Genau. Ja, dann würde ich sagen, Merle, du kannst dich einfach vorstellen und uns mitnehmen auf die Reise. Wer war die kleine Merle und wer bist du heute?
Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein darf. Ich muss dazu mal sagen, dass ich von Astrologie und Human Design überhaupt gar keine Ahnung habe. Und auch total überrascht war, was Laura da so erzählt hat über mich.
Ja.
Also die kleine Merle, ich fange mal an bei der kleinen Merle. Ich bin in Hamburg geboren, ich bin Hamburger Dern. Meine beiden Eltern kommen auch aus Hamburg. Mhm. Ich bin tatsächlich gar nicht so weit von hier geboren, in der im Ehlem-Krankenhaus, im alten Ehlem.
Oh, ja.
um die Ecke. Ich habe eine ältere Schwester, die ist 14 Jahre älter. Genau, dann sind wir hier in der Osterstraße, bin ich aufgewachsen Und dann haben sich meine Eltern, als ich 2 war, getrennt. Und wir sind nach Mümmelmannsberg gezogen, ich und meine Mama und meine Schwester. Okay.
Ja,
schönes Ghetto.
Das mittlerweile auch.
Ja, damals war das noch echt, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie es heute ist, aber damals war es echt noch so Ghetto-mäßig, Hamburger Ghetto.
Ich war noch nie dort.
ja, ich war tatsächlich ein sehr schüchternes Kind. Ich war ein sehr, ich habe sehr viel fühlen können. Ich konnte immer sehr viel wahrnehmen, was meine Menschen um mich herum fühlen. Das konnte ich damals natürlich noch überhaupt nicht einordnen.
Ja.
Fand das eher befremdlich und habe mich deshalb eher zurückgezogen. Mhm. Also ich war jetzt nicht so das extrovertierte Kind. Ich war eher nur bei mir, mochte mich nicht wirklich vorstellen, mochte nicht wirklich mit Fremden sprechen. Mhm. Anders war es dann natürlich, wenn ich einmal Vertrauen gefasst hatte, dann konnte ich mich sofort irgendwie in die Bindung gehen, war sehr anhänglich auch. Aber generell war ich eher zurückhaltend und bei mir.
Ja.
Ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass meine Mama und auch meine Schwester beide sehr auch feinfühlige Menschen sind und mich deshalb auch immer sehr gut begleiten und begleiten konnten. Ja, ich war dann in der Schule, da ist dann so sozusagen meine Schutzstrategie gewesen, sehr offensiv zu sein.
Also einfach mal diese Polarität.
Ich habe einfach mal meine Schwäche sozusagen komplett in eine Stärke verwandelt, sondern also ich bin dann sehr extrovertiert geworden, war sehr bossy, ich habe sehr kontrolliert, damit ich einfach für mich eine Kontrolle habe in meinem Leben, in der ich mich sicher fühlen kann. Ich hatte eine kleine Mädchengang unter mir, das hatte ich auch schon in dem anderen Podcast. Also Mädchengang ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber...
Ein kleines Schutzschild,
genau. Wir waren, wir haben immer die Spice Girls und Backstreet Boys nachgemacht, damals noch.
Es hört sich auf jeden Fall aber ziemlich lustig
an. Es war sehr lustig, es gibt immer noch so sehr witzige kleine Gang-Fotos von uns.
Ja.
Und dann sind, das war so meine Mühlmannsberg-Kindheit, das war so erste bis, ich glaube, 4. Klasse.
Okay.
Und dann sind wir mit meiner Mama allerdings umgezogen, als ich in der 4. Klasse war. Mhm. Wieder hier zurück nach Eimsbüttel, in die Schanze. Nicht nach Eimsbüttel in die Schanze, aber ich bin in Eimsbüttel in die Schule wieder gegangen. Und das war für mich gar nicht mal so leicht.
Ja.
So in der 4. Klasse die Schule zu wechseln. Ich bin dann aufs Kielort Allee, glaube ich, hieß die damals, die Schule. Ich weiß das schon gar nicht mehr so genau. Und dann auf die Gesamtschule und Schule war überhaupt nicht meins. Ich habe mich wirklich nie für Schule interessiert. Ich habe mich nie für Lernen interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich auch sehr gelangweilt.
Ja. Wahrscheinlich eher das System, das auch nicht gepasst hatte. So,
das konnte ich damals natürlich noch gar nicht sortieren, was das jetzt für mich genau war. Aber ich habe tatsächlich dann irgendwann auch tatsächlich viel... Gras geraucht, habe viel Alkohol eine Zeit lang getrunken, habe mich einfach wirklich überhaupt nicht für Politik und all solche Sachen interessiert. Ich würde mal sagen, ich war eher emotional sehr intelligent und habe Schule einfach nebenbei laufen lassen.
Ja.
Und habe dann auch die Schule nach der 10. bin ich abgegangen und habe dann nochmal auf dem Wirtschaftsgymnasium versucht, kann man wirklich mal so sagen, noch irgendwas rauszureißen. Hatte ich aber überhaupt keine Lust zu und habe dann auch abgebrochen.
Also ich glaube,
nach der 11.
Schullaufbahn
war erstmal nicht so grandios. Und dann habe ich tatsächlich, war ich in Amerika eine Zeit lang als Au-pair auch in San Francisco. Meine Schwester ist dann auch nach San Francisco gezogen und jetzt lebt sie in L.A.,
okay, cool.
Und das war super. Das war auch mal super für mich nochmal. Ja.
Das war bestimmt auch eher nochmal transformativ dann.
Voll.
Und ich habe immer das Gefühl, dass Reisen lehrt einem am meisten.
Total. Und auch das Alleine sein, finde ich, auf Reisen total. Also ich bin jetzt nicht so Fan von, ich schnapp mir meinen Rucksack und fahre mal eben alleine los.
Nee. Ich auch nicht.
Ich brauchte immer eher so Menschen
kleinen
um mich herum.
Plan.
Genau.
Ja.
Ja, aber da tatsächlich war das die Au-pair-Zeit total geil.
Okay.
Also da habe ich mich echt nochmal neu gefunden und auch meine, ich sag jetzt mal, Gaben nochmal neu gefunden. Mhm. Und habe dann 2 Jahre davor, ich springe jetzt so ein bisschen in meinem Lebenslaufplan, tatsächlich auch die Reiki-Ausbildung begonnen.
Okay.
Den Reiki, also das den Reiki-1-Grad. Mit 16 habe ich den ersten Reiki-Grad gemacht. Und den zweiten habe ich direkt mit 17 gemacht.
Deine Mutter das auch gemacht hatte?
Genau. Oder? Ja, meine Mutter hat das in der Zeit auch, ich weiß gar nicht, ein bisschen vorher, glaube ich, kennengelernt. Mhm. So genau weiß ich das gar nicht mehr.
Ja. Habt ihr das dann sogar zusammen gemacht in derselben Ausbildung?
Nee.
Nee, ich bin über sie dann aber an meine Meisterin gekommen und dann nach dem ersten Reiki-Grad, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich alles für mich geöffnet.
Ja.
Also dann habe ich so richtig meine ganzen Wahrnehmungen und meine Gefühle verstanden. Mhm. Ich habe verstanden, was da überhaupt abläuft. Ich konnte das sortieren. Ich konnte meine, ich würde das jetzt mal so Gabe nennen, obwohl das ja jeder kann, also meine Hellfühligkeit, meine Hellwissigkeit, mein Hellwissen, konnte ich einfach sortieren, ich konnte es jetzt irgendwie verstehen und konnte damit seitdem wirklich gut umgehen.
Ja, also bist du quasi da, würde ich mal sagen, so in eine Reflexion und in Intuition, also so da in diese Richtung auf jeden Fall auch, also offener dagegenüber geworden und das wurde dir irgendwie, das ist mehr wahrgenommen.
Oh. Genau, also offener bin ich gar nicht geworden, weil das war ich vorher auch schon, aber ich konnte mir das seitdem tatsächlich erklären.
Okay,
Und ich konnte, also wir sind ja alle sehr hellfühlig und sehr hellwissend sozusagen. Und wenn wir nicht damit umgehen können, blockieren wir ja eher.
Genau.
Und
ja, da geht man schnell in die Angst.
Genau, man geht in die Angst und man schließt auch die Kanäle einfach, weil man mit all diesen Informationen gar nicht umgehen kann als westlicher Mensch, sage ich jetzt mal.
Ja.
Oder auch gar keinen Zugriff dazu hat, gar kein Verständnis dafür hat. Und durch die Reiki-Ausbildung habe ich einfach gelernt, mich auf gesunde Art und Weise dafür zu öffnen. Und dadurch hat es mich nicht mehr in sozialen Kontakten blockiert oder nicht mehr so doll blockiert.
Ja.
Aber ich bin jetzt immer noch kein großer Fan von Riesenpartys und ich stehe in der Mitte. Und
ja, das wird unterschreiben.
Aber ich kann jetzt gesund damit umgehen und ich würde das jetzt nicht mehr als sozusagen großen Einschnitt oder Blockade erleben. Also viele, die ja auch sehr, ich sage jetzt mal, hellfühlig sind, die sind davon ja eher sehr eingeschränkt auch.
Ja, wenn man zu viel annimmt, ist man, also oder empfängt, dann ist man ja schnell dabei oder erwischt man sich schnell dabei, dass man irgendwie sagt, okay, ich muss jetzt irgendwas verschließen, um mich dann eben zu schützen.
Ja. Oder
statt zu schließen, ich vermeide.
Oder, ja, genau.
Also ich vermeide irgendwie, genau. Mhm. Und das habe ich tatsächlich, ich habe wirklich gut gelernt, damit umzugehen und das auch tatsächlich kontrollieren klingt jetzt so blöd irgendwie, aber doch, ich habe gelernt, damit einfach gut mit mir zu sein.
Ja. Das ist ja auch bei Reiki, bei der ersten Ausbildung doch so, dass man sowieso mehr auch, da schaut man ja sowieso mehr auf sich, oder?
Genau.
Das habe ich auch.
Also Reiki 1 ist wirklich so, es dient wirklich, also das ist, ich kann eigentlich einen Reiki 1 gerade jedem empfehlen, weil das wirklich so, also Reiki ist einfach ein Lebensweg und es ist einfach ein Weg zu sich selbst.
Ja.
Und der Reiki 1 gerade dient wirklich der Eigenbehandlung, der Inschau, mal zu schauen, was ist da eigentlich, was möchte da eigentlich sein? Was möchte nicht mehr sein? Und da muss ich einfach wirklich sagen, dass dadurch einfach so viel Raum entstehen kann für einen selbst.
Ja, also bei mir auf der Wunschliste steht das auch. Also irgendwann mach ich das auf jeden Fall. Ja, und dann bist du einfach mit, also was hast du dann gemacht? Hast du dann Reiki schon praktiziert oder irgendwann, also weil du gesagt hast, du hast die zweite Ausbildung auch dann schnell gemacht.
Ich habe das tatsächlich gar nicht praktiziert, ich habe es nur für mich gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, da gibt es Welten, die, also ich, wie es früher halt auch immer schon war, es gab ja all diese Phasen, die es jetzt gibt mit der Spiritualität ja auch, gab es ja schon mal. Also ich habe auch schon mit 16 Tarotkarten gezogen
und
Hexensachen gemacht und all sowas, ne? Und das,
ich glaube, mit 5 hat man bestimmt das erste Mal
in
einen Eimer irgendwelche Blätter zusammengemischt.
Ja, und ich meine, das wiederholt sich ja immer wieder. Es gibt ja immer so Episoden, wo das wieder so aufkommt. Und aber so praktiziert habe ich es noch nicht mit 16, 17. Und dann habe ich nach dem Au-pair habe ich eine Ausbildung angefangen oder beziehungsweise erstmal ein langes Praktikum als Ergotherapeutin gemacht. Mhm. Für mich war die Berufsfindung tatsächlich ganz schön schwierig.
Ja.
Weil mich haben so verschiedene Sachen einfach interessiert. Ich war schon immer an sozialen Berufen sehr interessiert, an, an Berufen, wo es um Emotionen geht, wo es um den Körper geht. War aber auch sehr interessiert zum Beispiel an Grafikdesign oder Fotografie.
Das passt ja aber zu dem Persönlichkeitstyp und auch also zu dem Human Design. Eigentlich, das ist bei mir genauso, diese weit gefächerte Orientierung und dass man irgendwie seine Finger doch irgendwie überall so ein bisschen reinhalten
möchte. Überall so Projekte gerne haben möchte, damit es nicht langweilig wird. Und dann, habe ich einfach ein Praktikum gemacht, um für mich mal reinzuspüren, weil ich brauche auch immer ein Gefühl dazu, wenn ich mich entscheide. Und dann habe ich tatsächlich 3 Monate lang Praktikum als Ergotherapeutin gemacht und habe dann für mich entschieden, dass das der richtige Beruf für mich ist, weil einfach vieles vereint werden kann und auch viele Richtungen einfach eingegangen werden können. Und dann habe ich die Ausbildung begonnen als Ergotherapeutin und habe in der Zeit auch gleichzeitig auf dem Kiez angefangen zu arbeiten als Barfrau. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, war so ein bisschen meine Lebensschule.
Inwiefern wirst du
da? Inwiefern erst einmal mit meiner Feinfühligkeit tatsächlich in der harten Realität klarzukommen. Und aber auch mich zu behaupten und auch tatsächlich Freude zuzulassen. Also das war dadurch, dass ich so wahnsinnig mächtige Gefühle auch immer gefühlt habe, auch gar nicht immer nur meine, habe ich mich halt auch als Kind irgendwann und auch als Jugendliche irgendwann auch vor diesen Gefühlen verschlossen. Und so, es ist ja auch nichts Neues, wenn man jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, auch wenn ich das Wort nicht so gerne mag, negative Emotionen, negative Gefühle versperrt, sich von denen verschließt, dann verschließt man sich auch vor den positiven Gefühlen. Wenn man das jetzt mal in positiv-negativ bewerten möchte, gibt es ja nicht eigentlich. Aber
klar, weil man kann ja dann gar nicht so richtig unterscheiden. So
genau, der Körper kann vor allen Dingen nicht unterscheiden. Genau.
Hält dann irgendwie alle Einflüsse so ab.
Der Körper hält alles. Und da habe ich wieder gelernt, einfach so ein bisschen Lebensfreude zu bekommen. Einfach auf verrückte Art und Weise diesen ganzen Seelen, also auf dem Kiez begegnen dir ja auch von bis Seelen, also so ganz verlorene Seelen, ganz...
Das ist eigentlich ja wahnsinnig spannend, dieser Kontakt, der da auch entsteht. Ich glaube auch immer so, ich habe das noch nie gemacht, aber manchmal denke ich so ein Barista-Job oder sowas ist zum Beispiel auch irgendwie was total spannend sein kann.
Voll.
Einfach die Leute auch, ich finde das sowieso so spannend zu beobachten, wie sie so ein- und ausgehen und man hat da... Da ist so viel Varietät und so viel, was das mitbringt irgendwie,
Ja, und das war wirklich eine der schönsten Zeiten bis jetzt in meinem Leben. Also ich habe dann unter der Woche halt die Ergotherapie-Ausbildung gemacht. Das war auch eine der schwersten Zeiten meines Lebens. Also ich hatte auch ganz fürchterliche Beziehungen in der Zeit. Also so ganz zerstörerische Beziehungen auch. Und war auch immer natürlich mit diesen... Ich habe natürlich auch Männer angezogen, die sehr tief in ihren Schattenthemen waren, sag ich jetzt mal. Und wo ich dann als sehr feinfühlige Person natürlich auch helfen wollte mit meinem Helfersyndrom. Das natürlich auch was mit der Trennung meiner Eltern zu tun hat. Wollte mich natürlich in der Beziehung auch selber heilen. So wie ich kriege das hin, wir schaffen das. Und also es war eine so intensive Zeit, diese Ausbildungszeit. Und man sagt ja nicht ohne Grund, Lehrjahre sind, wie sagt man? Ich und Sprichwörter, das ist echt ganz furchtbar.
Die kann ich auch nicht. da kann ich dir nicht weiterhelfen.
Okay.
Ich erfinde immer welche neu,
ich
weil ich dann...
Auch, ich mische auch immer an.
Ja, genau. Also ich fange dann immer mit einem Anfang von einem an und ende dann mit einem ganz anderen und dann wird man nur so angeguckt. Ja. So, okay.
Das ist bei mir auch so.
Ja.
Naja, auf jeden Fall habe ich unter der Woche dann die Ausbildung gehabt und am Wochenende auf dem Kiez gearbeitet und es war eine ganz aufregende, intensive, krasse Zeit.
Ja.
Und dann habe ich direkt nach der Ausbildung dann in dem Betrieb angefangen, wo ich das Praktikum vorher gemacht habe. Wir mochten uns alle sehr gerne.
Das ist schön.
Und dann habe ich mich tatsächlich gleich, also es gibt ja verschiedene Bereiche in der Ergotherapie, und ich habe mich gleich auf den psychiatrischen spezialisiert. Psychiatrie für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und auch für Gerontopsychiatrie, also für Demenzstationen und sowas. Und dann habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, okay, Ergotherapie, da fehlt mir irgendwas.
Ja.
Also es ist ja sehr weit gefächert, du bist wirklich, kommst aus der Ausbildung, weißt richtig viel und gleichzeitig fehlen dir einfach so an der Stelle nochmal so, also du bist eigentlich so eine Fachlaie, weißt von allem so ein bisschen was, aber nicht so richtig.
Okay.
Und deshalb muss man sich ja auch einfach sehr viel weiterbilden und das habe ich direkt begonnen. Ich hatte ganz tolle Chefs und habe gleich direkt zu Anfang ganz viele Coaching-Ausbildungen gemacht, habe eine systemische Ausbildung gemacht, habe Familien aufstellen gelernt.
Stimmt. Ich glaube, das hatten wir ja auch gemacht vor der Theta Healing Session.
Ja,
hatten wir so ein bisschen auch mit den Figürchen.
Ja, genau. Ja, stimmt, da hatte ich dir so ein bisschen was von der Struktur bei euch erzählt. Ja, genau. Und das habe ich alles direkt gleich zu Anfang gelernt und mache das jetzt auch seit 11, 12 Jahren jetzt fast schon. Und habe dann ganz lange als Ergotherapeutin gearbeitet, aber durfte dann sozusagen Coachings geben.
Ach schön.
Und habe das aber auch mit in meine ergotherapeutische Arbeit einfließen lassen. Und habe dann eine Tochter bekommen, 2011. Habe dann in der Elternzeit schon gemerkt, oh, jetzt habe ich eigentlich Lust, mich selbstständig zu machen. Ja. War aber der Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Dann habe ich jetzt hier vor kurzem, 2017, meinen Sohn bekommen. Und da wusste ich in der Elternzeit, nein, ich kehre nicht zurück.
Ja.
Ich mache mich jetzt selbstständig. Und ja.
Aber so komplett selbstständig bist du erst seit letztem Jahr, oder?
Genau, genau. Komplett. Ich habe dann natürlich erstmal angefangen, mit zwei Kindern war mir das einfach sicherer, erstmal halbtags zu arbeiten und mich nebenbei selbstständig zu machen. Und jetzt bin ich seit, ich glaube, Oktober 2019 komplett selbstständig, Habe jetzt eine eigene Praxis in Hamburg, ein kleines Studio.
Die so wunderschön ist.
Und genau.
Cool.
Was biete ich über? Also ich kann ja auch mal eben erzählen, was ich überhaupt anbiete. Also ich habe mich jetzt selbstständig gemacht mit Körperarbeit. Also ich bin spezialisiert auf emotionsfokussierte Körper- und Heilarbeit. Mache Reiki, gebe Reiki-Ausbildung, gebe ab und zu mal Workshops.
Ich wollte eigentlich so... Ja, was du eben gesagt hast, was du so wirklich praktizierst, da so ein bisschen drauf eingehen, besonders weil ich eben in meiner, ich glaube, das war die vorletzte Folge, wo ich über meinen Heilungsweg gesprochen habe, viel auch Reiki und Theta Healing erwähnt habe und auch diesen emotionsfokussierte Körperheilung und so weiter. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich fast nur auf meine Benefits, was ich daraus bekommen habe und was sich für mich verändert hat. Darauf bin ich viel eingegangen, einfach auch um so zu zeigen, okay, wow, das ist so powerful. Und ja, ich wollte aber dann dich eigentlich deswegen genau auch hier haben, weil du eben erklären kannst, was das wirklich ist und wie das funktioniert alles. Und ich wollte einfach vielleicht mal mit Reiki anfangen, dass du uns so ein bisschen erklärst, so mal abholst, so was ist Reiki eigentlich? Und du hattest vorhin schon erwähnt, das kann irgendwie ja jeder.
Ja.
Und und dann ist es ja auch immer so, die Menschen sagen zwar, es ist irgendwie so eine Handheilung, aber man kann es ja auch online machen. Also es ist ja auch schon ein großes Thema.
Ja. Also ich kann ja mal ein bisschen anfangen. Also wir bestehen ja alle aus Energie, also alles ist ja Energie und beim Reiki geht es einfach darum, auf diese Energie zurückzugreifen. Also Reiki bedeutet universelle Lebensenergie und genau darum geht es. Also dass wir sozusagen als Reiki-Behandler sind wir ein Reiki-Kanal, wir channeln sozusagen diese Energie. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen, als würde der Reiki bekommt, an einem Strohhalm ziehen.
Okay.
Und deswegen ist es auch so, dass der Reiki-Behandler gar nicht die Behandlung steuert. Also das ist der Körper, der dort liegt, der steuert die Behandlung. Also als du zum Beispiel bei mir warst, um das jetzt mal an einem konkreten Beispiel zu machen, ist es so, dass ich überhaupt nicht die Behandlung steuere, sondern dein Körper sendet mir Informationen, zeigt mir, wo du Reiki brauchst. Also ich biete dir intuitives Reiki an, nicht Reiki nach Plan sozusagen. Ja. Und die Reiki-Energie fließt sozusagen durch mich durch meine Hände in 1-zu-1-Behandlung. Und ich lege meine Hände dann auf oder ich kann auch meine Hände in deinem Aurafeld bewegen. Mhm. Und Reiki ist sozusagen... kommt aus Japan, wurde von Dr. Mikao Sui wiederentdeckt sozusagen. Ja. Der war sehr daran interessiert zu schauen, wie Heilung mit den Händen funktioniert. Also Jesus und Buddha, die haben ja alle mit Händen geheilt. Genau. Und er war einfach daran interessiert, das wieder zu entdecken, wieder neu zu entdecken und da herauszufinden, wie funktioniert das eigentlich.
Okay.
Und total. Und der ist bei einer Fastenmeditation auf einem heiligen Berg, hat er einfach dieses Reiki-Wissen gechannelt bekommen. Mhm. Und hat das dann sozusagen verbreitet, hat verschiedene Meister ausgebildet und hat verschiedene, ja, hat dieses Wissen einfach nochmal neu gefüllt.
Cool. Also du sagst quasi, die Person, die behandelt wird, zieht sich quasi so in einer gewissen Weise die Energie oder steuert
genau.
Das? Weil ich finde das so spannend, weil ich weiß nicht, ob das für jeden so ist, da sind die Menschen ja auch immer unterschiedlich, aber ich spüre das immer alles so krass. Also ich habe dann wirklich das Gefühl, und ich weiß, dass ich mir das nicht einbilde, weil ich wusste ja nicht vorher, dass man das spüren würde, also konnte ich mir das ja nicht irgendwie versuchen auszumalen.
Ja.
Ich spüre dann richtig, wie was fließt.
Genau.
Also wie ich irgendwas empfange oder irgendwas so in Bewegung ist und ja, und das finde ich dann, also das finde ich so faszinierend. Und ich dachte sogar immer, dass es auch irgendwie die Person, die dann quasi Reiki ausübt, dass die auch irgendwie so sagt, so Energie fließt jetzt oder so.
Nee, das finde ich halt das Allerschönste am Reiki, dass man als Reiki-Behandler, ich sage immer, man muss so ein leerer Bambus sein.
Ja.
Also wirklich so ein leerer Strohhalm.
Ja.
Und wirklich in Liebe sein. Also man arbeitet auch mit so bedingungsloser Liebe, dass man wirklich ganz intentionsfrei auch arbeitet.
Ja.
Also natürlich mit Liebe arbeitet und auch mit dem Heilungsgedanken arbeitet. Aber ich weiß ja gar nicht, wie dein System, dein Körper, was der genau braucht.
Ja.
Und wer bin ich, wenn ich das zu wissen weiß, sozusagen.
Ja, ja.
Ne? Zu wissen weiß, auch eine geile Aussage. Aber und deshalb finde ich Reiki so schön, weil es eine sehr sanfte Methode, aber gleichzeitig sehr kraftvoll und machtvoll auch. Und Reiki ist immer sehr ehrlich. Also es ist nicht eine reine Entspannungsmethode.
Ja.
Also es kann zu einer sehr tiefen, tiefen Entspannung führen und kann sehr wohltuend sein. Aber Reiki holt das hervor, was in dem Moment da ist. Und das ist manchmal nicht immer nur die Entspannung, die da ist.
Also ich muss auch sagen, ich finde das in dem Moment, während man, also jetzt Reiki, Theta Healing, das alles, während das ausgeführt wird, finde ich das schon in einer gewissen Weise etwas entspannt. Aber ich merke immer, dass ich danach eigentlich, also wirklich gearbeitet habe.
Ja, es ist
also,
wirklich Arbeit. Ja.
Also besonders, als wir diese komplette emotionsfokussierte Körperheilung gemacht haben, wo du ja viele Techniken vereint hattest und wir wirklich tief gegangen sind.
Ja.
Ich habe den ganzen Tag danach geschlafen. Also
ja.
Da merkt man richtig. Und ich glaube, ich habe noch 3 Tage lang war ich so, okay, gut, dass ich mir freigenommen habe und gerade nicht arbeiten gehe, weil mein Körper, der ist immer noch komplett fertig mit der Welt sozusagen. Und erst danach hatte ich quasi so auf einmal gemerkt, so, okay, das hat sich jetzt für mich, krass, das hat sich für mich verändert.
Ja.
Also wo man dann merkt, was ich also getan hat.
Ja,
währenddessen merkt man das, also okay, bei dieser kompletten Heilung, die wir gemacht hatten, da hatte ich das schon richtig gemerkt, so die Arbeit ist viel intensiver, aber so bei Reiki oder Theta Healing war das ja so, ja wirklich fast schon wie so eine kleine Meditation auf den ersten Blick hin. Ja.
Ja, also es ist so, Reiki zum Beispiel wirkt auch noch nach, also Reiki dient ja dazu, um das nochmal vielleicht zu erzählen, weil wir da gar nicht noch weiter drauf eingegangen sind, also Reiki ist dazu da, um halt den Körper wieder mit Lebensenergie zu füllen. Das heißt, Blockaden, die sozusagen einen Mangel aufweisen oder eine Stauung aufweisen, sozusagen wieder ins Fließen zu bringen.
Ja.
Wieder, es gibt Chakren, die Überfunktion haben. Es gibt Chakren, die Unterfunktion haben, die einfach blockiert sind.
Setzt man also so ein bisschen an diesen Chakren an? Also
genau,
so
also das ursprüngliche System ist ohne Chakren,
okay.
Aber es hat sich einfach im Laufe der Jahre wirklich bewährt. Also die Chakrenlehre kommt ja gar nicht aus Japan, die kommt ja aus Indien, aus dem Tantra. Und das ist, hat irgendwann zusammengefunden und es ist sehr, sehr stimmig. Also weil die Handlegeposition, die ja ursprünglich auch sehr intuitiv waren und was ich auch total begrüße, den Chakren sehr, also sehr angepasst sind.
Ja.
Und die Chakrenlehre einfach total gut mit dem Reiki-System zusammenpasst. Also genau, bei dem Reiki legst du einfach die Hände auf gewisse Punkte auf, dann fließt die Energie und Reiki ist eigenintelligent, also da musst du wirklich als Behandler also fast so wenig wie möglich wissen, ist eigentlich fast am besten, um intentionsfrei zu arbeiten.
Ja.
Und der behandelt wird, muss auch überhaupt nichts wissen.
Mhm.
Und die Blockaden werden sozusagen wieder ins Fließen gebracht. Und das ist eben halt, also der Körper wird sozusagen auf die ureigene Frequenz wiedergebracht. Bei all den Angeboten, so übrigens bei all der Körperarbeit. Und das ist halt gar nicht immer so entspannt.
Ja, ja.
Weil der Körper.
Das ist eine Arbeit.
Ja, das ist eine Arbeit. Und der Körper hat ja auch lange gehalten. Und oft ist es so, wie wenn der Körper einen Marathon läuft, zum Beispiel, merkt er ja beim Laufen gar nicht, wie anstrengend das ist. Also, es ist ja sehr funktionsorientiert. Er funktioniert so. Alle Systeme sind auf Funktion, auf Weiterlaufen sozusagen geprägt und steuern sozusagen den Körper einfach weiterzulaufen, zu funktionieren. Ja. Und wenn er dann ins Ziel kommt, merkt er erst, wie anstrengend das war. Dann fängt er meistens, wenn du Sport machst, ne? meistens fängt man ja erst danach richtig an zu schwitzen.
Das stimmt.
Oder auch beim Yoga merke ich das. Also ich mache immer gerne sehr intensive Praxis. Also ich gehe im Moment immer zum Shivamukti-Yoga und ich habe mich total verliebt. Also ich werde diese Ausbildung auch irgendwann machen. Ich habe ja die ganz normale Vinyasa-Ausbildung, aber mir gefällt einfach dieses System so gut. Und danach nochmal eben so ein langes Shavasana zu haben und nochmal in die Meditation zu gehen und da dann wirklich zu merken, was für eine Arbeit gerade geleistet wurde. Also, weil währenddessen ist man so, tritt man so aus seinem Körper heraus, weil man nur so ist, okay, welche, also nur auf die Übung fokussiert ist, was ja auch ein total meditativer Zustand ist, weil man eben gar nichts anderes denken kann sozusagen. Ja. Aber danach merkt man so, ich nenne das immer so ein bisschen den Yogamatten-Moment, wo man wirklich auf der Matte dann so eine Klarheit auf einmal gewinnt.
Ja, und man so ins Fühlen kommt.
Ja, genau.
Und genauso ist es halt auch mit den Themen. Also der Körper funktioniert, wir funktionieren, unser Bewusstsein funktioniert sozusagen und es läuft ganz viel unbewusst ab.
Ja.
Und bei Heilarbeit ist es einfach, du rufst es ins Bewusstsein, sei es jetzt das Körperbewusstsein oder sei es jetzt das Bewusstsein, also vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein. Und das alles, was so hinten abläuft, alles, was unterbewusst abläuft, das ist, wir merken gar nicht, wie anstrengend das ist.
Ja.
Auch Halten von Emotionen, wie anstrengend das wirklich für unseren Körper ist, wie viel Energie das frisst. Und das ist uns gar nicht bewusst, bis wir das entladen und loslassen und annehmen, was da
dass
ist.
Das aufgelöst wird.
Genau. Und dann erst merken wir, boah, ich bin richtig angestrengt. Ich war richtig angestrengt. Ich bin richtig low level. Kann nicht mehr. Und deshalb ist dieses Nacharbeiten einfach auch so wichtig und dieses Nachruhen, damit der Körper das einfach gut integrieren und transformieren kann und wieder in seine eigene Schwingungsfrequenz zurückkommen kann. Und das wird halt durch diese Blockaden, durch dieses Halten der Themen, der Emotionen einfach, ist das wahnsinnig anstrengend. Dadurch geht viel Energie, die du eigentlich für deinen Lebensweg, für deine Entwicklung, für deine Entwicklung brauchst, wird halt gehalten dadurch.
Ja. Das finde ich so spannend oder auch so genial und oder wunderbar einfach an den Heilungsmethoden, die du quasi verwendest, ist einfach auch, dass das Ganze so eine nachhaltige Heilung ist, weil ich finde oft so, gerade jetzt so in der heutigen Zeit, wo jeder irgendwie so Coach ist oder so, einfach nur so Gesprächscoach und dann gehst du hin und dann besprichst du was und die Arbeit kann auch grandios sein, die Menschen machen, aber oftmals habe ich so ein bisschen diesen Gedanken so, okay, was ist aber, wenn derjenige jetzt nach Hause geht und dann hat sich dann wirklich was verändert? Also klar, manchmal kann man schon alleine mit dem Reden ja echt einiges verändern, weil man aufschlussreiche Situationen oder Gedanken auf einmal fasst und merkt so, okay, das mein Gedanke, mein Glaubenssatz, der war komplett falsch.
Ja.
Aber ich finde es so spannend, wie mit dieser Arbeit im Unterbewusstsein einfach wirklich so krass was verändert wird, dass dann die Auswirkung quasi erst im Nachhinein irgendwie da ist
und sichtbar wird
ne? Und dass das auch dann wirklich anhält. Also klar kann natürlich, ich habe dann auch gemerkt, so jetzt bei mir, klar, wenn dann wieder was Neues passiert, kann es dann sein, dass man in gewisse Schemen vielleicht auch mal wieder reinfällt oder...
Aber
es ist einem bewusst, das auf jeden Fall. Und man merkt auch einfach halt so, wie aber, solange natürlich nichts Neues passiert ist quasi, das Ganze einfach anhält, weil es wirklich aufgelöst wurde.
Ja.
Und und manchmal ist es ja wirklich so, ich merke es auf jeden Fall bei mir, wenn ich nur über was rede, dass es nicht unbedingt immer eine nachhaltige Veränderung mit sich bringt, weil es also manchmal einfach zu tief verankert ist. Also es kann sein, dass wenn ich vielleicht lang genug so daran arbeiten würde auf der Weise, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich konnte jetzt einen größeren Effekt mit manchen Themen erzielen, indem ich mit dir gearbeitet habe und da aufs Unterbewusstsein eingegangen bin.
Also es ist ja einfach, wir sind ja ein ganzheitliches System.
Ja.
Und das darf man halt nicht vergessen. Und lösen und wirklich Blockaden lösen und Heilung, das kann wirklich durch alles geschehen. Das kann durch ein Gespräch mit einer Freundin passieren, es kann durch eine Yoga-Session passieren, es kann durch einen Spaziergang passieren, es kann durch einen Blick in die Sonne passieren, whatever. Wir sind einfach ganzheitlich und deswegen darf man nicht vergessen, dass man auch, wenn man Heilung sich wünscht und wirklich sich kennenlernen möchte, dass man einfach ganzheitlich daran gehen sollte. Also wir sind halt nicht nur kognitiv, wir sind nicht nur emotional, wir sind nicht nur Körper, wir sind alles.
Ja.
Und deshalb würde ich jedem empfehlen, einfach, der wirklich an sich arbeiten möchte, sich wirklich kennenlernen möchte und der irgendwie merkt, ich spüre eine Blockade, ich spüre irgendwie, da ist was, wo ich nicht hinkomme, wo ich nicht weiterkomme, seinen ganz eigenen Weg zu finden, ganzheitlich daran zu gehen. Und ob das jetzt sei, mit einer Freundin zu sprechen und Sport anzufangen, die Ernährung umzustellen, mit Ölen zu arbeiten. All sowas ist total förderlich. Und deswegen kann man gar nicht sagen, nur Körperarbeit, nur Gesprächstherapie, nur Sport hilft, weil wir sind einfach ein ganzheitliches System.
Ja, ist auf jeden Fall eine Kombination von allem.
Genau. Und was für wen gut ist, ist total, ich würde es mal sagen, individuell. Also jeder kann releasen, jeder kann zu sich finden auf ganz andere Art und Weise.
Ja. Ja, ich fand es persönlich für mich total spannend, dass ich gemerkt habe, für mich war es irgendwie sinnvoll, auf allen Ebenen auch wirklich reinzuschauen. Also, weil irgendwie die Kombination quasi die größte Wirkung für mich bis jetzt erzielt hatte. Ja, das fand ich einfach total, total interessant, dass man da eben das Tolle ist ja auch, dass man eben die Wahl hat. Also man hat ja eben, oder die Möglichkeit, wirklich auf allen Ebenen, da wirklich reinzuschauen und mit sich zu arbeiten. Und wenn wir jetzt sowieso schon so ein bisschen Richtung Unterbewusstsein und so weiter gehen, dann dachte ich, vielleicht kannst du auch mal kurz noch erklären, was Theta Healing ist.
Mal kurz erklären, was Theta Healing ist.
Ja. Das finde ich auch total spannend. Also ich habe auch dieses, ich weiß gar nicht, The Wings of Prayer oder so. Ich habe dir das Buch, glaube ich, sogar, ich hatte dir das, glaube ich, sogar geschrieben. Das ist das bei Viviana Stiebel, heißt die oder sowas? Ich glaube, das, das ist die, die das erfunden hat.
Genau, die hat das in den 90er Jahren erfunden, weil sie selber sehr krank war.
Genau.
Und halt sich selber dadurch geheilt hat. Also hat das selber herausgefunden, wie man sich einfach durch Meditation und mit dem Unterbewusstsein heilt und hat das dann halt in diese ins Theta Healing sozusagen, in dieses Konzept gebracht.
Ja.
Theta Healing ist, ist eine Arbeit, wo du mit der Gehirnwelle Theta arbeitest. Mhm. Das ist einfach die Gehirnwelle, die du hast, wenn du zum Beispiel meditierst, wenn du in Hypnose bist, kurz vor dem Einschlafen zum Beispiel oder kurz bevor du aufwachst, so ganz da bist.
Das sagt man ja auch, dass das richtig, richtig aussagekräftige Momente sind.
Genau.
Also wo man wirklich, wenn man sich da irgendwie noch was irgendwie in den Sinn ruft, dann bleibt das auf jeden Fall erstmal verankert.
Genau. Und beim Theta Healing ist es so, dass der Behandler sich selbst in den Theta-Zustand begibt sozusagen und der behandelt wird, natürlich irgendwie auch im Theta-Zustand ist, aber eher in so einer tiefen Entspannung, würde ich mal sagen. Und dann gibt es einfach verschiedene Ebenen, wo Glaubenssätze und Kernüberzeugung wirken können.
Ja.
Also da gibt es 4 Ebenen. Da ist, glaube ich, jetzt zu viel Info, wenn wir da direkt drauf eingehen, aber die Glaubenssätze, die kommen ja nicht alle von einer Erfahrung. Da gibt es einfach verschiedenste Ebenen. Da gibt es, die können ja von den Ahnen kommen, die können aus verschiedenen Leben kommen, wenn man daran sich daran orientieren mag. Die können durch Erlebnisse in der Kindheit kommen und
die bauen ja auch bestimmt aufeinander auf.
Genau, die bauen aufeinander auf, die ergeben Muster, eine Überzeugung ergibt eine andere Überzeugung. Mhm. Und beim Theta Healing geht es darum, sozusagen die Kernüberzeugung zu finden, also den Ursprung sozusagen, den ersten Dominostein sozusagen zu finden. Und dann kannst du das in dem Unterbewusstsein kannst du sozusagen diese Kernüberzeugung auslöschen und ersetzen sozusagen.
Also quasi auflösen dann?
Genau, du machst dir erstmal bewusst, darum geht es halt, ne? So verändern wir. Wir müssen uns das bewusst machen, was wirkt da eigentlich? Da müssen wir es annehmen lieber. Und dann darf daraus was Neues wachsen.
Ja, Das hattest du, hatten wir ja auch so ein bisschen gemacht, dass wir haben dann sogar gesprochen während der Behandlung.
Genau, man spricht während der Behandlung. Genau. Das ist auch, was ich auch total schön finde, ist, man arbeitet auch mit der Körperintelligenz, also man macht kinesiologische Tests.
Okay.
Dass man guckt, wo wirkt der Satz eigentlich, ja. Wo wirkt die Kernüberzeugung, ja. Was wirkt da überhaupt?
Mhm. Hattest du nicht da versucht, was mit dem Finger oder mit der...
Genau, es gibt einfach verschiedene, da gibt es ja. So, es gibt ja, man kann mit dem Arm arbeiten, okay. Man kann mit dem Daumen und Zeigefinger arbeiten. Man kann aber
Widerstand.
Genau, man guckt den Körper wieder, Muskeltest, mhm. Also die Muskelwiderstandsfähigkeit okay. Sozusagen. Und man kann aber auch mit dem eigenen Körperpendel arbeiten, mhm. Das kann auch jeder zu Hause machen sozusagen. Ja. Dass er Sätze sich abfragt und dann guckt, wie reagiert mein Körper eigentlich darauf.
Ja.
Und genau, beim Theta-Healing geht es darum, wirklich tief zu graben, also zu gucken, wo ist wirklich die Kernüberzeugung, weil wenn du dir vorstellst, wenn du diese Domino-Reihe anschaust und den ersten nicht bearbeitest und dann immer nur in der Mitte anfängst, wieder aufzubauen ja. Und dann der erste aber immer noch besteht und die ganze Reihe wieder umkippen kann, so das ist wirkungsvoll, ja. Aber es geht halt wirklich darum, wirklich die Entstehung des Kernüberzeugung zu finden und dort am Ansatz zu arbeiten, also ja. Wirklich die Entstehung bewusst zu machen und somit zu heilen.
Das macht ja auch irgendwie voll viel Sinn, weil sonst würde dieser Kernglaube wahrscheinlich auch immer wieder neue Muster genau. Aufbauen, auch wenn das irgendwie irgendwo am Ende genau. Ein bisschen aufgelöst wurde, aber so da, wo es eben angefangen hat, ja. Kann es halt immer wieder wahrscheinlich irgendwelche Auszeigungen.
Genau, und das ist ja. Einfach so machtvoll, ne? Und das ist wirklich... Ja. Also die Hauptarbeit liegt wirklich im Bewusstwerden,
ja.
Weil wir sind uns einfach sehr, sehr unbewusst. Ja. Und wir denken mal, wir wären uns sehr bewusst, aber es läuft einfach, 95% läuft einfach unbewusst ab. Also was ja, man was den ganzen Tag macht.
Wir haben doch so eine krasse Gehirnkapazität, aber irgendwie nutzen wir nur, keine Ahnung, wie viel Prozent.
Ja, wir nutzen, ich glaube, ja, ich glaube, also ich mag jetzt gar keine Zahlen, weil ich das gar nicht weiß, aber wir nutzen ganz, ganz wenig.
Ja, wir nutzen echt nicht viel davon. Alles andere läuft irgendwie in so einem automatischen Modus genau. Ab. Ich mache mir das, manchmal denke ich auch so drüber nach, es ist ja auch so, ich meine, das ist zwar nicht direkt verbunden, aber wir sehen ja auch so viel, aber eigentlich sehen wir gar nicht so viel, wie wir sehen,
genau.
weil wir einfach schon, weil wir unsere Wahrnehmung das irgendwie ergänzt.
Ja, wir sind einfach, wir müssen halt, wir sind ja Überlebens, also wir wollen ja überleben
ja,
und dafür genau. Braucht unser System einfach bestimmte Filter, Schubladen
ja, genau.
Und ich will nicht sagen leider, weil das rettet uns ja unser Überleben,
ja,
aber
genau.
es nimmt halt auch viel Wahrnehmung. Also
ja.
Wir, jeder lebt in seiner eigenen Wahrheit, in seiner eigenen Realität.
Genau. Ist dann auch total schwer, dann da rauszukommen.
Genau, die geprägt ist durch all diese Erfahrungen, die wir sammeln durften, durch all die Erfahrungen, die unsere Familie sammeln durfte, durch all die Erfahrungen, die wir in früheren Leben sammeln durften.
Ja.
Und all das formt unsere Realität und das muss man sich mal bewusst machen. Und jeder hat seine eigene Realität, also jeder
ja.
Hat eine eigene Wahrheit, die er sieht, die er fühlt, die er denkt.
Ja.
Und das ist halt beim Theta Healing genau wichtig, mal zu schauen, wie sieht eigentlich meine Realität aus und wie forme ich eigentlich mein Leben
ja.
Durch meine Realität und was hat das für Auswirkungen. Genau. Und das ist eine sehr kraftvolle und sehr machtvolle Methode tatsächlich.
Ja. Ist das dann auch so ein bisschen fast in so eine Generationsheilung, so in diese Richtung? Weil, wenn also, du ja bei dir quasi jetzt anfängst zwar zu heilen, aber du heilst irgendwie was vor dir war schon so mit irgendwie,
ja.
Weil das ja in dir verankert wurde, dann könntest du vielleicht ja sogar der Person, die nach dir kommt, irgendwie einen anderen Start mitgeben.
Nicht nur vielleicht, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Auf jeden
ja.
Fall. Also all das, was unbewusst wirkt, durch Familiengenerationen
ja.
Durch. Das steckt
ja.
Alles in dir. Und all diese Filter, all diese Wahrnehmungsfilter, all diese Realitätswahrnehmung
ja.
Und Wahrheiten auch, ist
ja.
Alles in dir, was alles schon vor dir war. Und wenn du dir bewusst wirst darüber, was bin ich eigentlich, was
ja.
Wirkt da eigentlich, was ist eigentlich meine Realität,
mhm.
Ist es so schon ja bewusst.
Ja.
Und somit ist schon der nach dir kommt, deine Tochter,
ja.
dein Sohn, hat dann schon eine andere Möglichkeit.
Ja, hat vielleicht dann schon dieses Bewusstsein.
Genau.
Das ist ja auch so mächtig, wenn man dann für sich selbst auf einmal erkennt, okay, da ist dieses Muster in meiner Familie und ich möchte auf jeden Fall nicht, dass das weitergegeben wird.
Ja.
Und dann hat man selbst die Möglichkeit, daran zu arbeiten. Das
ja.
Gibt einem ja eigentlich total viel Power sozusagen.
Ja.
So.
Also du kannst dafür
ja.
Verantwortung übernehmen.
Genau.
Du kannst sagen, hey, ich sehe, ich habe da was übernommen, da wirkt
ja.
Was und ich gucke mir das jetzt an und ich möchte das annehmen, dass es bei uns
mhm.
So ist. Ja. Und werde mir bewusst dessen und kann es dadurch transformieren und verändern.
Das finde ich total toll.
Ja, es ist großartig.
Nee, das finde ich, ich weiß nicht, das gibt einem auch so viel Mut, dass man eben weiß, es muss also erstmal für mich nicht genauso sein.
Ja.
Ich kann was verändern, ich muss nicht genauso sein wie Personen, die vor mir waren. Ich muss nicht an denselben Sachen leiden oder es muss mir nicht genauso schlecht gehen in manchen Hinsichten vielleicht. Ja. Und dass man da eben wirklich sagen kann, so, ich habe die Kraft oder ich kann in diese Kraft gehen, daran was zu ändern und für mich da was zu verändern und dann vielleicht, nein, du hast sogar gesagt, auf jeden Fall, für die, die nach mir kommen, eben auch dann daran was zu ändern.
Ja.
Das finde ich total cool. Also ich bin sowieso total in meinem Glauben daran eben, dass wir eben diese ganzen, wie sagt man, die ganzen vergangenen Leben und so weiter auch hatte. Also ich liebe auch Astrologie und ich hatte mal so eine Lesung, eine astrologische, vor anderthalb Jahren oder so.
Mhm.
Und meine Astrologin hat mir dann auch erklärt, dass ich schon viele Leben gelebt hatte. Und witzigerweise habe ich einfach irgendwie so 2 Wochen vorher zu meiner Mutter im Auto gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin so ein altes Wesen. Die Seele in mir, die ist richtig alt. Und ich spüre das immer, weil ich habe das Gefühl, oft in meinem Leben, mittlerweile weniger, aber es kommt schon ab und zu vor, dass da so eine Last ist.
Ja.
Also wie als müsste man was tragen von vor vielen, vielen, vielen Jahren, vielleicht also von Leben, die ich gar nicht erlebt, von denen ich jetzt gar nicht weiß. Sagen würde, dass die da waren. Genau, und dass diese Last aber die ganze Zeit, dass ich die noch trage. Und meine Astrologin hatte auch gemeint, dass ich hier bin, um die aufzulösen.
Ja.
Also, weil ich quasi meine Seele in so einem Art Endstadium ist. Was ich total spannend fand, weil das gerade zu dem Zeitpunkt auch sehr mit mir resoniert hatte, weil einfach die Sachen für mich vorher aufgekommen sind und ich ihr das ja nicht erzählt hatte. Also wusste ich ja auch so, okay, wenn sie das jetzt sagt und ich ihr nicht davon erzählt habe, das kann man auch nicht googeln oder sonst was, das steht nirgends, dann muss da irgendwas dran sein. Also das fand ich einfach wahnsinnig spannend.
Ja, es ist total komplex und es ist total interessant, spannend und teilweise auch echt ungreifbar.
Ja.
Also das ist, was da alles wirken kann.
Ja.
In dir und wie du hast es so schön gesagt, was du für Lasten trägst, nicht nur von deinen Eltern, nicht nur von deinen Großeltern, von deinen Urgroßeltern, sondern eben halt auch aus vergangenen Leben, aus der Schwangerschaft auch, aus der Geburtszeit, also all das hat einfach so immense Auswirkungen im Hier und Jetzt und wir sind uns darüber so wenig bewusst und es ist so wichtig, sich das einfach mal ins Bewusstsein zu rufen.
Ja.
Und du hast eben so schön gesagt, ich muss nicht so sein wie meine Familie und dein System möchte das halt doch und das muss man sich bewusst werden. Also wir sind Bindungswesen, ne? Also unser größtes Bedürfnis ist Anbindung und Verbindung.
Das ist ja auch so programmiert, das System dann, oder?
Ja, und das System tut auch alles dafür, in der Verbindung zu bleiben. Das heißt, wenn wir im Widerstand mit unserem Familiensystem sind, wenn wir im Widerstand mit unseren Eltern sind, was viele von uns sind, dann produziert unser System Bindung.
Mhm.
Und das ist ganz verrückt, weil Bindung produziert, würde man jetzt vielleicht erstmal so sehen wie, oh ja, wir haben uns lieb.
Mhm.
Aber das System bewertet ja nicht. Also das
Das
Körpersystem denkt, okay, ich möchte angebunden sein, ich möchte gleich sein, ich möchte so sein wie meine Familie.
Ja, das ist ja auch schon, das ist ja auch dieses Dazugehören, ist ja auch einfach ein menschliches.
Genau, das ist ein
Schema,
Grundbedürfnis.
Genau.
Das ist unser wichtigstes Grundbedürfnis,
es
sichert uns das Überleben.
Genau.
Und das heißt, wenn du jetzt aber darauf hinarbeitest in der realen Welt, nicht dazu zu gehören, also wenn du sagst, ich will nicht so werden wie meine Mama, ich will nicht so werden wie meine Oma, die sind furchtbar, dann produziert dein Körpersystem aber Dinge, zum Beispiel Krankheiten oder auch im Außen, ne? Also das Außen gehört ja zu uns, also das ist ja eine Spiegelresonanz sozusagen, also all das, was im Außen passiert, zeigt dir dann, also dann du produzierst sozusagen Situationen, die eine Bindung schaffen, das heißt, selbst wenn du keinen Kontakt mit deinen Eltern hast, wirst du ähnliche Themen haben, du wirst ähnliche Krankheiten bekommen, du wirst ähnliche Probleme bekommen und das ist sozusagen von dem System hergestellt, um in Bindung zu bleiben mit deinem Ursprungssystem. Alle Schutzstrategien, alle Überlebensstrategien dienen dazu, in in das, die Bindung dazu sichern.
Ja.
Also wenn du als Kind sozusagen lernst, okay, immer wenn ich wütend bin, kann Mama damit nicht umgehen und lehnt mich ab, dann ist meine Schutzstrategie, um in Bindung zu bleiben, mich anzupassen.
Ja.
Das heißt, das Kind sagt, okay, mein sicherstes oder mein wichtigstes Bedürfnis ist, geliebt zu werden und angebunden zu sein. Also entwickle ich Schutzstrategien, um dieses Bedürfnis abzusichern. Und all das ist so komplex und auch im Erwachsenenalter wird dein System Schutzstrategien entwickeln, um an dein Familiensystem angebunden zu bleiben. Ja. Und das ist abgefahren, weil das so komplex sein kann und auch wirklich sehr unoffensichtlich manchmal ist, sodass man wirklich ohne Hilfe da gar nicht hingucken kann und gar nicht begreifen kann, was wirkt da jetzt eigentlich? Ja. Warum bin ich nicht glücklich im Beruf? Warum ist jede Arbeitsstelle, warum habe ich da immer dieselben Probleme mit meinem Chef?
Oder wieso zieht man eine bestimmte Person an, einen Freund, eine Freundin?
Warum werde ich
immer wieder betrogen?
Ja.
Und das sind einfach so Dinge, die im Unterbewusstsein arbeiten, die man oft alleine gar nicht durchschauen kann. Nee. Und deshalb ist es sehr sinnvoll, sich ab und zu mal Hilfe zu holen, in welcher Form auch immer.
Ja.
Nee, das ist ja, dann muss man ja in die Auflösung quasi gehen oder kann man in die Auflösung gehen quasi, um dann überhaupt das System ja zu, oder dieses Schema zu durchbrechen, oder?
Genau, also es ist einfach darum.
Ich sage mal, ich finde mal Loslösung und Ablösung und Auflösung, die Worte, die sind ja sehr modern. Ich finde das Wort annehmen immer so schön. Es geht einfach um die Annahme, was da ist, was jetzt da ist und wie es ist. Und dadurch, dass du es annimmst und nicht mehr im Widerstand damit bist, zum Beispiel mit deinen Eltern nicht im Widerstand bist, sondern einfach es annimmst, wie es ist, in Liebe.
Ja.
Also mehr so ein Hinschauen.
Ein Hinschauen, ein Annehmen, wie es ist. Ja. Also ein wirklich ein demütiges Annehmen, so wie es ist. Mhm. Weil wer bist du, dass du im Widerstand bist?
Das
also dann sagt man ja, und das machen viele Kinder, wo ich übrigens auch öfters hinzugehöre, ich weiß es besser als meine Eltern. Ich weiß, wie es zu sein hat, wenn man Mutter und Vater ist. Ich weiß es, wie es zu sein hat, wie du mit deinen Problemen umgehen sollst. Und das schafft einen Widerstand.
Ja.
Und dadurch findet eine Trennung statt. Und das Körpersystem braucht eine Verbindung, um zu heilen. Also keine Heilung findet über Trennung statt.
Mhm. Und durch diese Trennung bekommen wir dann die ganzen Symptome.
Genau, durch diese Trennung, in welcher Form auch immer, es ist jetzt nicht immer nur ans Familiensystem gebunden, produziert der Körper Dinge, damit du in Bindung bleibst.
Ja.
Und das kann von bis gehen.
Wahnsinn.
Ja.
Das ist echt so mindblowing.
Ja, total.
Dann ist es wirklich so komplex und so interessant und es ist einfach sehr, sehr... es bringt super viel Spaß, aber es ist auch wirklich, wirklich sehr komplex. Und die Heilung findet halt statt, indem du in die Verbindung gehst und in die Annahme eben halt, wie es ist. Und damit meine ich nicht immer, manchmal sind Familienkonstrukte so festgefahren, dass eine reale Verbindung, also eine reale Hingabe, eine Annäherung nicht möglich ist.
Ja.
Und darum, es geht gar nicht immer um die körperliche Verbindung. Es geht vielmehr um wirklich das anzunehmen, wie es wirklich ist und eher so eine innerliche Anbindung und Hinnahme zu finden.
Reicht wahrscheinlich manchmal auch aus, einfach sich mit sich selbst irgendwie so in eine Verbindung zu bringen.
Genau, aber wer bist du denn, ne?
Ja, ich glaube, ich habe dann wieder so ein bisschen daran gedacht, einfach hinzuschauen. So.
Ja, genau, darum geht's. Und man ist einfach... Und das wird oft einfach auch vermieden und verleugnet auch. Du bist einfach deine Eltern, du bist deine Ahnen, du bist all das, was vor dir war, ist in dir.
Ja.
Und deshalb, natürlich ist der erste Weg, bei sich zu schauen. Aber grundlegend, wenn man bei sich schaut, ist immer zu gucken, da muss man mal in die Familie schauen.
Ja.
Das lässt
dort
eben darauf aus.
Aber dennoch... genau, geht es darum, mit sich fein zu sein und sich zu lieben. Und dazu gehört halt auch das, all das, was da ist, all das, was da wirkt und was auch unterbewusst wirkt, zu lieben und anzunehmen. Und dadurch muss es nicht mehr so stark wirken und dadurch bist du davon frei. Und wenn du frei bist, hast du Kraft für dich selbst.
Ja.
Wow, ja. Ja, doch. Ja, ich würde sagen, das habe ich ja jetzt zum Teil auf jeden Fall oder in manchen Hinsichten bei mir jetzt schon erfahren.
Ja.
Und es gibt auf jeden Fall noch einige Themen, bei denen ich dieselbe Arbeit leisten könnte.
Du, die gibt's immer, da hat keiner ausgelernt, Gott sei Dank.
Da hat keiner ausgelernt,
nein.
Ich wollte ganz, ganz kurz, bevor wir so zu dem Endteil kommen, darauf eingehen, dass du das Ganze ja jetzt auch, du arbeitest mit den ganzen Dingen auch mittlerweile in Kombination, richtig?
Genau, also ja, weil ich halt wie wir ja vorhin auch schon gesagt haben, von diesem ganzheitlichen Konzept einfach so. Also für mich gibt es gar keine andere Möglichkeit. Also na klar kannst du bei mir eine reine Reiki-Behandlung buchen oder eine reine Theta-Healing-Sitzung, aber auch da, ich bin ja, also ich kann das ja nicht trennen. Ich kann ja nicht die eine Schublade aufmachen. Genau.
Also, fließt ja sowieso alles irgendwie.
Genau, ich habe ja all das Wissen sozusagen und werde ja nicht Schubladen zumachen, wenn jetzt jemand nur zu einer Reiki-Behandlung kommt. Also fließt alles. Ich arbeite, bin einfach ganzheitlich, habe einen ganzheitlichen Ansatz und kombiniere deshalb einfach all meine Techniken und all mein Wissen natürlich zusammen. Ja. Und daraus entsteht einfach eine ganzheitliche Körperarbeit, eine ganzheitliche Energiearbeit und aber auch ein ganzheitliches Coaching.
Cool. Ja. Voll schön.
Ja, ich finde es auch ganz schön.
Ja, doch. Also ich bin so begeistert gewesen, seitdem ich das erste Mal bei dir in diesen Raum getreten bin, weil ich war einfach auch so begeistert von dieser Annahme oder dieser Akzeptanz, die du auch ausströmst als Mensch, so, dass man sich einfach so gut aufgehoben fühlt. Ich glaube, das ist einfach auch, natürlich kann das auch so Person zu Person unterschiedlich sein, denke ich. Und es kommt ja nicht immer jeder mit jedem aus, aber für mich war das einfach wirklich diese Erfahrung, bei dir reinzukommen und so zu denken, so, hier bin ich gut aufgehoben und hier kann ich wirklich einfach so loslassen und dann auch wirklich, und da weiß man ja dann für einen selbst, da kann auch Arbeit oder da kann auch Veränderung entstehen, weil man eben ins Vertrauen geht. Ja, kann ich hier gerade mal noch so sagen. Ja, deswegen, ich schließe immer meinen Podcast mit so drei gewissen Dingen ab. Und das erste ist, würdest du deine Morgenroutine mit uns teilen?
Oh Gott, ich habe tatsächlich überhaupt gar keine Morgenroutine. Ja. Ich habe ja zwei Kinder.
Das sehen wir auch immer gerne.
Ich habe zwei Kinder, ich habe einen Mann, beziehungsweise ich habe zuerst den Mann und dann zwei Kinder. Und tatsächlich sind unsere Morgen ganz schön stressig oft. Ja. Unsere Morgenroutine ist wirklich kuscheln, in den Tag starten, so gut wie es geht.
Ich finde, kuscheln ist eine gute...
Das stimmt, aber es funktioniert mal mehr, mal weniger gut, wie jeder normale Alltag halt ist. Ja. Mal mit Streit, mal mit Stress, mal mit Spaß. Ich habe eher eine Abendroutine, dass ich eher so abends nochmal bei mir ankomme und manchmal Karten ziehe, manchmal aber auch einfach briesig auf dem Sofa sitze und Fernsehen gucke oder irgendwie bei mir ankomme, mir zwischendurch mal Reiki gebe und sowas. Aber so richtige Morgenroutine habe ich.
Dann ist es bei dir die Abendroutine. Das ist einfach, ich muss sagen, ich glaube, vielleicht sollte ich das sogar beides offen lassen ab sofort für diesen Teil des Podcasts, weil ich muss sagen, ich habe zwar einen sehr strukturierten Morgen, ich bin ja auch alleine, ich kann das ja auch machen, aber ich habe auch mehr eine sinnvollere, also was heißt sinnvoller, aber eine Abendroutine, in der irgendwie mehr passiert, wo man so tiefer drauf eingehen könnte. Wo ich mich mehr mit mir verbinde, statt zu funktionieren. Ja. Erstmal ein Zitronenwasser, dann dies, dann das und so weiter ist auch gut für mich, aber so am Abend kommt mehr so, Journaling lesen und der ganze Teil, der ganze Teil kommt dann damit rein. Gibt es ein Buch oder Spruch, der dich...
Ich habe tatsächlich ein Lieblingszitat, was ich einfach so, so schön und wahr finde. Und das ist aus der Zen-Weisheit, das ist so ein Zen-Spruch.
Ja.
Und der geht, ich verändere mich nicht, indem ich versuche, was anderes zu sein, als ich bin, sondern ich verändere mich, indem ich voll und ganz annehme, was jetzt gerade ist oder wer ich jetzt gerade bin. Und das entspricht einfach voll meiner Arbeit und meiner Sichtweise. Und das finde ich total schön.
Das passt auch zu allem, was wir vorher gesagt haben.
Genau.
Ja.
Das ist einfach mein Lieblingszitat und ich kann es jedem nur ins Gesicht pressen.
Nimm das.
Ja, genau.
Ja. Nee, voll schön. Und gibt es noch irgendetwas, was du uns mit auf den Weg geben möchtest?
Genau das. Einfach mal hinzuschauen. Ja. Traut euch wirklich. Es ist so, so wert. Es ist wirklich, schaut mal hin, wer bin ich eigentlich? Ja. Was wirkt da eigentlich? Und habt wirklich den Mut, euch zu öffnen für euch selbst, euch selber Raum zu geben. Mhm. Es ist es wirklich wert. Auch wenn es manchmal ganz schön ätzend ist und sich scheiße anfühlt.
Ja.
Aber die Ergebnisse, und das weißt du ja selber, sind es einfach wirklich wert.
Ja, es ist Wahnsinn. Ich hatte so Zeiten, wo ich so dachte, wo habe ich mich jetzt hier reingeritten?
Ja,
also
ich
weil
weiß.
Ich angefangen habe, hinzuschauen. Und es einfach es ist auch wirklich viel Arbeit und einfach anstrengend. Aber das Wahnsinnige ist, dass man dann immer wieder auf so Momente stößt, dass es so eine krasse Belohnung abgeben, im Sinne von so, wenn man eben diese Transformation auf einmal wahrnimmt und dann, wenn man so zurückblickt und denkt, wo man mal stand quasi und wo man jetzt steht, und dann denkt man so, okay, das ist echt, es gibt nur diesen Weg. Also ich glaube auch irgendwie, wenn man einmal diesen Weg gestartet hat, so hinzuschauen, dann kann man irgendwie nicht mehr wegschauen. Ja, also auf jeden Fall gibt es irgendwie dann auf jeden Fall für mich kein Zurück mehr. Und ich glaube, es ergibt vielen so, also auf jeden Fall Menschen, mit denen ich mich in letzter Zeit verbunden habe, die dann auch einmal da rein und jetzt nur noch da in die...
Auch wichtig nochmal zu sagen, es gibt keinen Anfang und es gibt kein Ende. Nee. Ne? Also alles ist der Weg zu dir selbst. Ja. Und es geht gar nicht darum, irgendwann fertig zu sein mit sich und... gibt's nicht. Und das ist auch einfach eine Illusion, zu sagen, so, ich bin jetzt mit all meinen Themen durch. Das stimmt. Es ist einfach, darum geht es überhaupt nicht.
Nee, geht das auch nicht.
Es geht einfach wirklich, fein mit sich zu sein und in Liebe mit sich zu sein und wirklich mal hinzuschauen, was ist da eigentlich. Darum geht's. Es geht nicht darum, fertig zu sein.
Ja, oh, voll schön. Möchtest du noch sagen, wo man dich findet? Und dann kann ich das in die Shownotes packen, und ich glaube, das ist immer ganz gut.
Total gerne. Man findet mich auf Instagram.
Ja.
Facebook habe ich tatsächlich gar nicht. Und meine Praxis ist im Hellkamp 74. Okay. Ist so ein Instagram kleines Ladenlokal. Einfach Merle Seemann Coaching, und gerne E-Mail schreiben.
Ja.
Ich habe aber auch eine Telefonnummer, alles im Internet.
Cool, okay. Well, danke, dass du hier warst. Und danke für das wunderschöne Gespräch. Und ich finde, der Verlauf war auch wunderschön, wie wir dann nochmal auf diese Themen eingegangen sind. Ja, danke. Danke für deine Zeit, und freue mich, dass wir das mit den anderen teilen.
Ja, ich freue mich auch. Ja. Danke dir so sehr.
Danke.